HR2 Kultur Hörbuchzeit.
Heute mit Dorothee Meyer-Karwig
und Karin Röder. Der Schwerpunkt liegt auf den Hörbüchern, die im März auf die HR2 Hörbuchbestenliste gekommen sind. Es geht unter anderem um den Menschen an sich, Freischwimmen mit Tieftauchen oder Erinnerung und Dankbarkeit. Zunächst der persönliche Tipp von Alexander Kammann. Hier meldet sich der kleine Verlag Supposé wieder einmal zu Wort. Von sich selbst wissen heißt das erste Werk. Dieter Henrich erzählt von Erinnerung und Dankbarkeit. Dorothee Meyer-Karwig, der Titel klingt einerseits ein bisschen umständlich und andererseits sehr allgemein. Was steckt dahinter?
Ja, das ist das Markenzeichen des Supposé Verlags unter der Leitung von Klaus Sander. Die machen reine Originaltonaufnahmen unter Obertiteln wie Erzählte Arbeit, Erzähltes Leben, Erzähltes Wissen und Erzählte Welt. Und Klaus Sander lässt dabei Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller zu Wort kommen. Das sind alles lange Interviews, die wir da hören, aus denen aber die Fragen rausgeschnitten wurden. Und dann steht mal der Interviewte selber, also sein Leben im Vordergrund, mal ein Thema, für das er steht. Und diesmal geht es eben um den Philosophen Dieter Henrich. Der ist 1927 geboren, also mittlerweile 93 Jahre alt.
Und um was geht es in diesem Hörbuch mehr? Um dessen Leben oder um die Philosophie?
Ja, das ist das Besondere. Er weiß das ganz wunderbar miteinander zu verbinden. Er blickt ja auf ein wirklich langes Leben zurück und das wird jetzt hier nicht wie in einer Autobiografie chronologisch erzählt. Es sind eher so einzelne prägende Ereignisse, die wiederum dann Einfluss auf sein Leben und sein Denken hatten.
Zum Beispiel?
Ja, da lassen wir ihn am besten gleich selbst mal zu Wort kommen. Wir hören jetzt mal ein Beispiel aus der frühen Kinderzeit. Er musste nämlich als Zweijähriger für 4 Monate ins Krankenhaus. Und damals gab es nur 2 Stunden pro Woche Besuchszeit für die Eltern. Das war für ihn und für seinen Vater und für seine Mutter natürlich eine traumatische Erfahrung. Was das für ihn bedeutete, dazu hören wir jetzt einen Ausschnitt von und mit dem Philosophen Dieter Henrich.
Und ich bin in diesem Zwiespalt aufgewachsen. In einer wunderbaren Elternliebe von beiden Seiten, untereinander und zu mir. Und dieser Existenzangst im Hintergrund. Und es ist klar, dass dieses sehr persönliche Motiv die andere Seite der Philosophie, das in ihrer Architektur diesen Konflikten gerecht zu werden, sich dazu zu verhalten, sie aufzunehmen, sie zur Sprache zu bringen und dann eine Lösungsmöglichkeit, so hofft man, anzubieten, dass das eine enorme Zugkraft hat. Und bei mir ist es noch heute so, dass in allem, was ich sage, ich glaube, beide Motive wirksam sind. Das architektonische Motiv ist in der professionellen Freude an der Dichte der Argumentationen und dem weiten Ausgriff der Gedanken präsent. Aber ich würde das nie von dem Lebensinteresse, das mich dazu auch gebracht hat und das mich da reinbindet, lösen können und wollen. Und ich bin auch der Meinung, dass dies für die Philosophie charakteristisch ist. Dein Leben steht in Frage und auf der anderen Seite alles, was ist, wird in Frage gestellt. Dein Leben, dieses kleine, da vergängliche und das Ganze der Kosmos, mehr als der Kosmos, das ist es, in dem du einen Ort haben musst und den willst du fassen. Und es gibt nichts anderes als die Philosophie, die dem gerecht werden kann. Sie ist darin allerdings, das muss man sehen und unbefangen aussprechen, der Religion sehr nahe. Nur, dass sie eben das Logon Didonai, das Rechenschaft geben, das Ausarbeiten, das nicht einfach meinen oder glauben, sondern das sehen lassen und aufweisen, als ihre Kunst anzubieten hat.
Ja, so kam er, also Dieter Henrich, zur Philosophie. Das eigene Leben stand in Frage. Er erzählt dann noch von seinen Eltern, vom Nationalsozialismus und geht auf Alter und Sterben ein. Später erzählt er dann noch, und weist darauf hin, dass eigene Verletzungen, eigene Ängste einen wesentlichen Anteil an philosophischen Gedanken haben. Nicht nur bei ihm als Philosophen, sondern auch bei anderen Philosophen, von denen er erzählt.
Ja, kann ich mir vorstellen, Dorothe Meyer-Karweg. Erzählen Sie uns doch mehr über die philosophische Ausrichtung Henrichs.
Also Henrich ist keiner, der ein neues philosophisches Gedankengebäude erstellt hat. Das sagt er selber auf diesen beiden CDs. Er empfindet sich als Fortführer oder Ausleuchter. Und zu seinem Leben, er studierte in Heidelberg, war dann lange Gastprofessor in den USA an verschiedenen Universitäten, ging 1981 an die Universität von München, war Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, war auch lange Präsident der Internationalen Hegel-Vereinigung. Und insgesamt beschäftigte er sich intensiv mit Hegel, mit Kant, mit Fichte, mit Schelling. Er erforschte auch die philosophischen Ansätze Friedrich Hölderlins, konzentrierte sich also sehr stark auf den deutschen Idealismus und auf die Möglichkeit der Metaphysik. Dazu hören wir jetzt noch einen zweiten Ausschnitt.
Diese Metaphysik kann nicht dieselbe Evidenz haben wie die naturwissenschaftliche Erschließung eines Totems und die von daher in die Humanwissenschaften eingehende Fülle der Erschließung neuer Fakten über das Menschsein. Die gehört dieser Dimension zu. Ihr sich aus der letzten Konklusion zu entziehen, heißt für das nicht mehr Rationale zu argumentieren. Sondern mit Platon, man muss die Balance der Wissensmöglichkeiten aufrechterhalten. Und was in meinem Leben eine unbedingte Bedeutung hat, von dem kann ich nicht denken, dass es vergeht. In dem Sinne, dass es nichtig wird. Wie es nun vorgestellt werden kann als ja, man darf nicht sagen, als weiter bestehend. Es hat einen Bestand in einem anderen Sinne. Die christlichen Philosophen haben ja den Unterschied zwischen der Ewigkeit und der Sempiternitas gemacht. Die Sempiternitas ist das Immerdauern. Die Ewigkeit ist kein Immerdauern, sondern ist etwas, was gerade ein Gegenzug zu dem Immerdauern ist. Aber nicht etwa als vorübergehend dauern nur oder gar nicht dauernd, sondern als einer ganz anderen Dimension angehörend. Und das meine ich auch, dass es sich so verhält, dass wir so denken müssen.
Man hört ihm sozusagen beim Denken zu und das sagt er auch selbst am Ende der CDs. Er ist immer noch auf dem Weg, also die philosophische Arbeit hat er noch nicht abgeschlossen.
Dorothe Meyer-Karweg, der Tipp für dieses Hörbuch heißt Alexander Kammann. Er ist Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit und Juror der HR2 Hörbuchbestenliste. Was gefällt ihm so gut an diesem Hörbuch von sich selbst wissen?
Alexander Kammann hat dazu geschrieben, Dieter Henrich sei, Zitat, ein Meister des erzählenden Gesprächs und weiter heißt es, souverän überschaut der Gelehrte in diesem großartigen Dokument sein Leben und die Grundmotive seines Denkens. Philosophieren wird hier existenziell beglaubigt, spontan, tastend, erstaunlich frei, dabei auch auf die Denkbewegungen der Philosophiegeschichte zielend. Henrichs Stimme entfaltet zudem eine suggestive Aura, die jeden in ihren Bann zieht.
Oh, da wagt er sich ja weit vor, die jeden in ihren Bann zieht. Meint er damit etwa, oder meinen Sie, Frau Meyer-Karweg, dass auch dieses Hörbuch für jeden, wie Kammann sagt, geeignet sein könnte?
Naja, ich würde mal sagen, es hilft natürlich, wenn man philosophische Grundkenntnisse hat. Dann kann man sich aber wirklich sehr gut von Henrich mit auf den Weg nehmen lassen, auf den Weg des Philosophierens. Wer also Spaß daran hat, für den ist es wirklich ganz wunderbar, anspruchsvoll und trotzdem unterhaltsam. Und mir gefällt besonders, dass Henrich immer wieder Bezug nimmt, eben auf das eigene Leben.
Von sich selbst wissen. Dieter Henrich erzählt über Erinnerung und Dankbarkeit. Die zwei CDs dauern 2 Stunden und 4 Minuten. Sie kosten 28 € und sind beim Verlag Suposé erschienen. Alexander Kammann ist Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit und Juror der hr2-Hörbuch-Bestenliste. Er hat dieses Hörbuch als seinen persönlichen Tipp für die hr2-Hörbuch-Bestenliste vom März empfohlen. hr2-Kultur-Hörbuchzeit. Dieter Hinrich hat sich ja auch mit Friedrich Hölderlin beschäftigt. Und der Dichter Johann Christian Friedrich Hölderlin ist 1770 in Laufen am Neckar geboren und er starb 1843 in Tübingen, dem damaligen Königreich Württemberg. Er zählt zu den bedeutendsten Lyrikern seiner Zeit. Sein Werk lässt sich weder der Weimarer Klassik noch der Romantik zuordnen. Hölderlin entschied sich eben für seinen eigenen Weg. Dorothee Meyer-Karwick, zu seinem Geburtstag vor 250 Jahren erschien bei DAV, der Audioverlag, die Lesung des Hyperion. Es ist ein Briefroman, der nach heutiger Lesart nicht eben ganz einfach nachzuvollziehen ist. Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube schon damals, als er ihn schrieb, war nicht ganz einfach zu lesen. Aber da kann ja eben das Hörbuch helfen, dadurch die Sprecher ja erstmal schon eine Interpretationshilfe mitgeliefert wird.
Kommen wir mal zum Inhalt. Nicht viele werden das Werk präsent haben. Erzählen Sie uns was darüber.
Also Hölderlin versetzt uns in seinem Hyperion ins alte Griechenland. Dort lebt Hyperion. Der Name bedeutet der Obengehende. Und Hyperion schreibt Briefe an seinen Freund Bellamin. Diese Briefe kreisen um zwei Hauptthemen. Einmal die Utopie einer neuen Gesellschaft. Angeregt wurde Hölderlin dadurch die Französische Revolution, die er selbst miterlebt hat. Er war dieser Revolution zuerst sehr zugeneigt und dann hinterher nicht mehr, als eben so brutal ausartete. Und das zweite Thema ist die Liebe zur schönen Seele Diotima. Auch die hat einen realen Hintergrund. Hölderlins Diotima war ja Suzette Gontard, bei der er Hauslehrer in Frankfurt war. Die Geschichte ist jetzt folgende. Hyperion begegnet dem Wesens- und Geistesverwandten Alabanda, der ebenfalls von einer besseren Welt träumt und die Griechen in einen Freiheitskampf führen will. Hyperion will die neue Gesellschaft ohne Gewalt, also evolutionär, umbauen. Alabanda sieht das allerdings anders und verspottet Hyperion. Stellt ihm dann auch Freunde vor, die mit Gewalt eben auch den Umsturz wollen. Hyperion ist entsetzt.
Der Tag graute schon, da ich aus dem Kahn trat, wo wir waren beisammen gewesen. Ich fühlte das Wehen der Morgenluft wie Balsam an einer brennenden Wunde. Ich war durch Alabandas Spott schon zu sehr gereizt, um nicht durch seine rätselhafte Bekanntschaft vollends irre zu werden an ihm. »Er ist schlecht«, rief ich. »Ja, er ist schlecht. Er heuchelt grenzenlos Vertrauen und lebt mit solchen und verbirgt es dir.« Mir war wie einer Braut, wenn sie erfährt, dass ihr Geliebter insgeheim mit einer Dirne lebe. Oh, es war der Schmerz nicht, den man hegen mag, den man am Herzen trägt wie ein Kind und in Schlummer sinkt mit Tönen der Nachtigall. Wie eine ergrimmte Schlange, wenn sie unerbittlich herauffährt an den Knien und Lenden und alle Glieder umklammert und nun in die Brust die giftigen Zähne schlägt und nun in den Nacken, so war mein Schmerz, so fasst er mich in seine fürchterliche Umarmung.
Tja, Alabanda und Hyperion geraten dann in Streit und trennen sich erst einmal. Dann lernt Hyperion Diotima kennen, seine große Liebe, und die beiden verbindet eine große Seelenverwandtschaft.
O ihr, die ihr das Höchste und Beste sucht in der Tiefe des Wissens, im Getümmel des Handelns, im Dunkel der Vergangenheit, im Labyrinthe der Zukunft, in den Gräbern oder über den Sternen, wisst ihr seinen Namen? Den Namen des, das eins ist und alles? Sein Name ist Schönheit. Wusstet ihr, was ihr wolltet? Noch weiß ich es nicht, doch ahn ich es, der neuen Gottheit neues Reich, und eil ihm zu und ergreife die andern und führe sie mit mir, wie der Strom die Ströme in den Ozean. Und du hast mir den Weg gewiesen. Mit dir begann ich. Sie sind der Worte nicht wert, die Tage, da ich noch nicht dich kannte. O Diotima, Diotima, himmlisches Wesen.
Und als Interpreten von diesen beiden Ausschnitten hörten wir Jens Harzer. Hyperion und Diotima verlieben sich und haben auch eine glückliche Zeit miteinander, aber die ist nicht von Dauer. Denn Hyperion entscheidet sich dann doch, mit Alabanda in den Krieg zu ziehen. Das führt natürlich zur Trennung von Diotima. Und dazu schreibt ihm Diotima folgenden Brief. Und da hören wir Doris Wolters.
Ich hatte die meiste Zeit mich eingeschlossen, seit du fort bist, lieber Hyperion. Heute war ich wieder einmal draußen. In holder Februarluft habe ich Leben gesammelt und bringe das Gesammelte dir. Es hat auch mir noch wohlgetan, das frische Erwarmen des Himmels. Noch habe ich sie mitgefühlt, die neue Wonne der Pflanzenwelt, der reinen, immergleichen, wo alles trauert und sich wieder freut zu seiner Zeit. Hyperion, oh mein Hyperion, warum gehen wir denn die stillen Lebenswege nicht auch? Es sind heilige Namen, Winter und Frühling und Sommer und Herbst. Wir aber kennen sie nicht. Ist es nicht Sünde zu trauern im Frühling? Warum tun wir es dennoch? Vergib mir, die Kinder der Erde leben durch die Sonne allein. Ich lebe durch dich. Ich habe andere Freuden. Ist es denn ein Wunder, wenn ich andere Trauer habe? Und muss ich trauern? Muss ich denn? Mutiger, lieber, sollt ich welken, wenn du glänzest? Sollte mir das Herz ermatten, wenn die Siegslust dir in allen Sehnen erwacht? Hätt ich ehemals gehört, ein griechischer Jüngling mache sich auf, das gute Volk aus seiner Schmach zu ziehen, es der mütterlichen Schönheit, der es entstammte, wiederzubringen. Wie hätt ich aufgestaunt aus dem Traume der Kindheit und gedürstet nach dem Bilde des Teuren. Und nun er da ist, nun er mein ist, kann ich noch weinen?
Tja, also Diotima bestärkt Hyperion jetzt nun eigentlich in den Krieg zu ziehen. Als der dann aber erlebt, wie brutal auch seine eigenen Truppen vorgehen, ist er sehr erschrocken und bedauert seinen Entschluss zutiefst. Ja, und dann stirbt Diotima und das bedeutet für Hyperion Scheitern sozusagen auf allen Ebenen. Er begibt sich dann auf Reisen, lässt sich schließlich auf einer kleinen Insel nieder und findet dort als Eremit dann doch Frieden mit sich und den Göttern.
Ja, und dann haben wir die Interpreten Dorothee Meyer-Karweg, der aktuelle Träger des Iflandringes Jens Harzer und Doris Wolters. Wie schaffen es die beiden denn ihrer Meinung nach, diese doch etwas altertümlichen Texte verständlich rüberzubringen?
Ja, ich finde ja, der ist dieser Text für heutige Leser schon sehr mühsam. Wir sind ja eine klare, prägnante Sprache gewöhnt. Also diese Lust am Weitschweifigen, an der poetischen Sprache ist uns wirklich abhanden gekommen. Ich habe selbst versucht, den Text zu lesen. Das war für mich kein Genuss und hat mir auch durchaus Mühe gemacht. Ja, und ganz anders habe ich es dann empfunden, den beiden Interpreten, Jens Harzer hat hier übrigens eine weitaus größere Rolle als Doris Wolters, zuzuhören, auf einmal begann dieser Text für mich zu leben und ich hatte kein Problem mehr, dem Inhalt zu folgen. Also die beiden entschlüsseln den Text für mich sehr vorbildlich und das ist ja ein echter Mehrwert gegenüber dem Buch. Die beiden huldigen dabei zwar durchaus dem lyrischen Ton, lesen aber doch recht zurückgenommen und behutsam. Und so können wir dann erkennen, was uns der Text auch heute noch zu sagen hat. Also gut, diese halbunglückliche Liebesgeschichte ist natürlich immer aktuell, aber das andere Thema, wie setzen wir unsere politischen Gedanken um, wie gehen wir dabei mit Gewalt auch um, wie mit Andersdenkenden, da merkt man durch diese wirklich sehr gute Lesung, ja, das ist auch aktuell und da hat uns Hölderlin mit seinem Hyperion doch noch etwas zu sagen. Also ein wirklich gutes, empfehlenswertes Hörbuch, was nur einen ganz winzigen Makel hat. Die Tracksetzung, die hat mich doch ganz schön durcheinander gebracht, weil die ist nicht einfach am Ende eines Briefes, sondern alle 3, 3,5 Minuten, immerhin am Ende eines Satzes, wird ein neuer Track gesetzt. Aber das empfinde ich als sehr willkürlich. Also man kann nicht bestimmte Briefe ansteuern. Und das finde ich ein bisschen bedauerlich, weil die Interessenten für so ein Hörbuch, also die wollen sich ja wirklich auch literarisch damit auseinandersetzen. Das verstehe ich nicht ganz. Ich habe bei DRV nachgefragt und da hieß es dann, der SWR sei für die Tracksetzung zuständig gewesen. Das verstehe ich dann noch weniger. Aber nun gut, kleiner Makel.
Ein Hörbuch mit kleinen Schönheitsfehlern. Hyperion von Friedrich Hölderlin. Interpretiert von Jens Harzer und Doris Wolters. Die 5 CDs dauern 6 Stunden und 38 Minuten. Sie kosten 20 Euro. Produziert hat der Audioverlag DAV gemeinsam mit SWR 2. Und dieses Hörbuch kam auf den 2. Platz der HR 2 Hörbuchbestenliste vom März. HR 2 Hörbuchzeit. Wir kommen nun zum 1. Platz der HR 2 Hörbuchbestenliste vom März. Ist das ein Mensch? Von Primo Levi. Der Italiener Primo Levi ist studierter Chemiker. Er schloss sich nach seinem Studium in Turin dem antifaschistischen Widerstand an. Ende 1943 kam er zunächst ins KZ Fossoli in Norditalien und im Februar 1944 wurde er nach Auschwitz deportiert. Primo Levi überlebte als einer von wenigen. Dorothee Meyer-Karwig. Und darum eben geht es. Ist das ein Mensch, lautet Levis Erfahrungsbericht aus Auschwitz. Was erfahren wir in diesem Erfahrungsbericht über die näheren Umstände?
Also er war erstmal Partisan in Italien und wurde dann irgendwann geschnappt und eben in dieses KZ in Italien verbracht, mit anderen zusammen. Juden, Partisanen, auch Sinti und Roma waren dabei. Und dann irgendwann wurde ihnen gesagt, sie werden in ein anderes KZ deportiert. Und in diesem Moment war dann eigentlich allen klar oder den meisten klar, dass sie in den Tod gehen würden. Und er beschreibt dann, wie sich jeder auf diese Reise vorbereitet hat, wie Mütter versucht haben, ihren Kindern die Reise als etwas Harmloses zu vermitteln, obwohl sie auch ahnten bzw. wussten, dass auch die Kinder in den Tod gehen. Und dann beschreibt er die lange Reise im Güterwaggon und die Ankunft, wo Frauen und Kinder und Alte sofort separiert werden. Und dazu hören wir einen ersten Ausschnitt. Gelesen von Alexander Fehling.
Man hatte mit dem Gepäck auszusteigen und dieses Längs des Zuges abzustellen. In einem Augenblick war der Bahnhof voller wimmelnder Schatten. Doch wir hatten Angst, jenes Schweigen zu brechen. Alle machten sich mit dem Gepäck zu schaffen, suchten sich, riefen einander, jedoch nur schüchtern und halblaut. Abseits standen breitbeinig und teilnahmslos ein Dutzend SS-Leute. Dann drängten sie sich zwischen uns und begannen mit leiser Stimme und steinernem Gesicht uns rasch nacheinander in schlechtem Italienisch auszufragen. Nicht alle, nur einige wenige. Wie alt? Gesund oder krank? Und sie wiesen je nach der Antwort in zwei verschiedene Richtungen. Das Ganze spielte sich so lautlos wie in einem Aquarium oder wie in bestimmten Traumbildern ab. Wir hätten es uns apokalyptischer vorgestellt. Sie aber sahen aus wie gewöhnliche Ordnungspolizei. Das war verwirrend, entwaffnend. Jemand besaß den Mut, sich nach dem Gepäck zu erkundigen. Sie erwiderten, Gepäck nachher. Einige andere wollten sich nicht von ihrer Frau trennen. Sie sagten, nachher wieder zusammen. Viele Mütter wollten ihre Kinder nicht hergeben. Sie sagten, gut, gut, mit Kind bleiben. Stets mit der gelassenen Sicherheit derer, die nichts als ihren tagtäglichen Dienst versehen. Aber Renzo verabschiedete sich einen Augenblick zu lange von Francesca, seiner Verlobten, und da streckten sie ihn zu Boden mit einem einzigen Hieb mitten ins Gesicht. Es war ihr tagtäglicher Dienst. In weniger als 10 Minuten wurden wir arbeitsfähigen Männer alle zu einer Gruppe zusammengestellt. Was mit den anderen geschah, den Frauen, den Kindern, den Alten, das konnten wir weder damals noch später in Erfahrung bringen. Die Nacht verschluckte sie ganz einfach.
Ja, die anderen, also mehr als 500, verschwinden im Dunkeln für immer. Und Primo Levi gehört mit knapp 100 anderen Männern, 29 Frauen, zu den Arbeitsfähigen. Und die kommen nach Auschwitz-Monowitz, um in den Buna-Werken zu arbeiten. Er beschreibt dann die ersten Tage, in denen die Deutschen, die Gefangenen, versuchen, zur Unperson zu machen. Also alle persönliche Habe wegnehmen, die Kleider wegnehmen, den Namen wegnehmen. Stattdessen gibt's halt die Nummer, die Haare abrasieren und so weiter.
Ist es das, was Levi mit dem Titel »Ist das ein Mensch?« aussagen wollte?
Ja, die Deutschen haben ja versucht, die Lagerinsassen komplett zu entmenschlichen. Und Levi beschreibt die Häftlinge auch zum Teil als leere Hüllen, die nur noch vegetieren können. Aber natürlich kann man es auch andersherum sehen. Also man kann fragen, sind das noch Menschen, die anderen Menschen diese Dinge antun können?
Was beschreibt Levi weiter?
Ja, er beschreibt die Arbeit, die Unterkunft, den ständigen Hunger und den Durst. Er beschreibt dann einen eigenen Arbeitsunfall, bei dem er am Fuß verletzt wird und dann tatsächlich in eine Krankenstation kommt. Und das ist eine sehr zwiespältige Angelegenheit, nämlich die Krankenstation bedeutete einerseits, man konnte endlich ausschlafen und andererseits bestand immer die Gefahr, bei Visiten als unheilbar aussortiert und eben ins Gas geschickt zu werden. Wie es dem Mitgefangenen Schmulek ergeht, ebenfalls in der Krankenbaracke.
Abends geht die Barackentür auf und jemand schreit, Achtung! Und jeder laut verstummt. Und man spürt das bleierne Schweigen. Zwei SS-Männer treten ein. Der eine hat viele Rangabzeichen, vielleicht ein Offizier. Man hört, wie ihre Schritte in der Baracke hallen, als sei sie leer. Sie sprechen mit dem leitenden Arzt, der ihnen eine Liste vorweist und hierhin und dorthin deutet. Der Offizier macht sich Aufzeichnungen in sein Notizbuch. Schmulek berührt meine Knie. Pass auf, pass auf. Der Offizier, vom Arzt gefolgt, geht stumm und mit unbeteiligter Miene zwischen den Betten umher. Er hat eine Reitpeitsche in der Hand. Er schlägt damit auf den Zipfel einer Decke, der von einem der oberen Betten herunterhängt. Und der Kranke bringt es hastig wieder in Ordnung. Der Offizier geht vorüber. Ein anderer hat ein gelbes Gesicht. Der Offizier reißt ihm die Decke weg, jener fährt schaudernd zusammen. Der Offizier tastet ihm den Bauch ab, sagt, »Gut«, gut, und geht vorüber. So, nun hat er seine Augen auf Schmulek gerichtet. Er zieht sein Notizbuch, vergleicht die Bettnummer und die Tätowierungsnummer. Von oben kann ich alles gut sehen. Er hat neben Schmuleks Nummer ein Kreuzchen gemacht. Dann geht er vorüber. Jetzt sehe ich Schmulek an und ich sehe hinter ihm die Augen Walters. Und da frage ich nicht mehr. Am nächsten Tag werden statt wie gewöhnlich der Gruppe der Genesenden zwei getrennte Gruppen entlassen. Die einen werden rasiert und geschoren und geduscht, die anderen gehen, wie sie sind, mit langen Stoppelbärten, ohne neuen Verband und ohne Dusche. Und denen sagt keiner auf Wiedersehen, und keiner trägt ihnen etwas für die gesunden Kameraden auf. Zu denen gehört Schmulek. So diskret und gelassen, ohne Aufhebens und ohne Zorn, geht in den Baracken des KB Tag für Tag das Morden um und trifft diesen oder jenen. Als Schmulek ging, ließ er mir seinen Löffel und sein Messer.
Wie hat Levi überlebt?
Ja, er wird gesund, also gesund in Anführungsstrichen. Er kann zumindest wieder arbeiten. Und im Juni 1944 wird er dann einem Bautrupp zugeteilt, zu dem auch der italienische Maurer Lorenzo Perrone gehört. Das ist kein Häftling, sondern er arbeitet für eine italienische Firma, die nach Auschwitz entsandt wurde. Und unter Lebensgefahr unterstützt er Levi mit extra Essensrationen. Und er schickt sogar Briefe von Levi nach Italien. Und nicht nur durch diese materielle Hilfe, sondern auch durch seine Menschlichkeit hatte Primo Levi dann die Kraft zu überleben. Und dann als Chemiker, das hat ihm auch noch geholfen, kann er ab November 1944 im sogenannten Polymerisationslabor der Buna-Werke arbeiten. Dort ist es wärmer, er bekommt weniger Schläge und auch ein bisschen mehr Kalorien.
Also Primo Levi hat die Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945 miterlebt und erlebt. Wie geht er darauf ein in seinem Erfahrungsbericht?
Ja, irgendwann im Januar 1945, so beschreibt er es, verschwinden die Nazis. Und sie nehmen noch viele, viele Häftlinge mit auf den sogenannten Todesmarsch. Vor allem Kranke bleiben aber im Lager, Primo Levi eben auch. Sie bleiben sich selbst überlassen, trauen sich dann ganz langsam erst raus und müssen sich dann das Leben selbst organisieren, mit Essen, mit Heizmaterial. Und auch in dieser Zeit sterben noch unendlich viele. Ja, und dann endlich kommen die Russen.
Unmittelbar nach der Befreiung und seiner Rückkehr nach Turin hat Primo Levi seine Erfahrungen in Auschwitz niedergeschrieben. Dorothee Meyer-Karwecke, wissen Sie, wie das von der Öffentlichkeit damals aufgenommen wurde?
Ja, er musste damals erfahren, dass dies erstmal kaum jemanden interessierte. Er fand nur einen ganz kleinen Verlag und der brachte das Buch mit sehr geringer Auflage heraus. Erst als er sein zweites Buch in den 1960er Jahren schrieb, bekam auch sein erstes eine größere Aufmerksamkeit. Und es war ihm immer wichtig zu betonen, dass nicht die wenigen Überlebenden die eigentlichen Zeugen sind, denn diese Überlebenden hätten gar nicht den tiefsten Punkt des Abgrunds erreicht. Die eigentlichen Zeugen sind die unendlich vielen, die eben nicht mehr darüber reden können. Und er betont immer, dass er mit den ganz wenig anderen Überlebenden eigentlich eine komplette Anomalie sei.
Ja, so kann man sich vorkommen in seiner Situation. Alexander Fehling liest den Erfahrungsbericht Primo Levis. Findet er den richtigen Ton für diesen ja doch sehr existenziellen Text?
Also es ist wirklich nicht einfach, solch einen Text zu interpretieren. Und Fehling bleibt hier sehr sachlich, relativ emotionslos, was ich auch sehr gut finde, da es für dieses Beschriebene eigentlich gar keine adäquate Emotion mehr gibt. Aber es scheint doch immer eine tiefe Trauer durch. Und ich fand das sehr angemessen. Ich habe sehr gebannt zugehört. Das Hörbuch ist ja jetzt gerade erschienen zur 75-jährigen Befreiung des KZ Auschwitz am 27. Januar. Und ich finde es ein ganz wichtiges Werk, ob als Buch oder eben jetzt als Hörbuch, beispielsweise für Schulen. Denn es gibt ja immer weniger Zeitzeugen. Und Primo Levi ist schon 1987 gestorben mit nur 67 Jahren. Und man weiß nicht, ob es ein Unfall war oder doch Selbstmord, denn er litt an Depressionen.
Ist das ein Mensch von Primo Levi? Der Sprecher ist Alexander Fehling. Die 6 CDs dauern knapp 8 Stunden und kosten 20 Euro. Produziert wurde das Hörbuch von DAV, der Audioverlag, gemeinsam mit NDR Kultur. Das Hörbuch kam auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom März. Der erste Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom März für Kinder und Jugendliche steht noch aus. Das Hörbuch trägt den Titel Freischwimmen. Wer die Wahrheit sucht, muss tief tauchen. Autor ist Adam Baron. Adam Baron war Schauspieler, Komiker und Journalist, bevor er mit dem Romaneschreiben begann. Er leitete den Creative Writing Studiengang an der Kingston University in London. Nach 5 hochgelobten Romanen für Erwachsene erscheint nun sein Kinderbuchdebüt, Dorothee Meyer-Karwick. Um was geht es denn nun im Einzelnen?
Im Mittelpunkt steht Sim und er erzählt seine eigene Geschichte als Ich-Erzähler im Rückblick. Sim ist etwa 9 oder 10 Jahre alt und bekennt gleich zu Anfang der Geschichte, er kann nicht schwimmen. Uns Hörern bekennt er das, seinen Mitschülern traut er sich das nicht zu sagen, dass seine Mutter noch nie, also wirklich noch nie mit ihm schwimmen gegangen ist.
Das ist aber schade. Und sein Vater auch nicht?
Ja, diesen Vater gibt es nicht. Die Mutter erzählt, er sei gestorben, als Sim 1 Jahr alt war.
Und warum traut er sich nicht, seinen Mitschülern zu sagen, dass er nicht schwimmen kann?
Ja, das liegt an der Situation. Eines Tages sagt die Lehrerin, dass sie von nun an Schwimmunterricht in der Schule haben. Und Sim ist eigentlich sehr gut im Sport, vor allen Dingen im Fußball. Und deswegen glauben die Mitschüler, auch sein Freund Lance, dass er natürlich auch sehr gut schwimmen kann.
Lance sah mich grinsend an. Bin gespannt, ob wir auch zusammen den 3. Platz im Schwimmen machen. Was ist los, Sim? Du siehst so... alles okay mit dir? Ja, klar. Aber ich glaube nicht, dass wir wieder den 3. Platz schaffen. Nicht im Schwimmen, Lance. Hä? Was? Wieso denn? Ich wette, du kannst super schwimmen, Sim. Mhm, machte ich. Naja. Dann... und ich habe keine Ahnung, wieso, sagte ich. Stimmt, phänomenal gut. Aber nicht so gut wie ich, wetten? Sagte Billy Lee. Und als er sah, dass Miss Phillips gerade wegschaute, boxte er mich schnell in den Magen. So ist Billy. Immer. Ein richtiges Ekel. So eine Art lila Minion, allerdings ohne jede Chance, wieder zu einem Gelben zu mutieren. Ich kann Schmetterling, fuhr er fort. Du auch? Ja, sagte ich. Logo. Und was noch? Ich dachte scharf nach. Na? Motte.
Ja, die Mitschüler lachen erstmal. Sie gehen davon aus, dass dies ein Scherz war. Am Montag kommt es dann, wie es kommen muss. Sim wird von Billy ins Wasser geschubst und geht unter und muss dann auch noch gerettet werden. Und zwar ausgerechnet von seiner Mitschülerin Victoria, die er ganz toll findet. Und die Mutter kommt daraufhin dann ins Hallenbad und macht die Lehrerin und den Schwimmlehrer so richtig zur Schnecke. Also sie regt sich wahnsinnig auf. Am Abend verhält sie sich dann sehr merkwürdig zu Sim. Sie ist sehr in sich gekehrt, sagt, sie hätte Kopfweh und legt sich ins Bett. Und am nächsten Morgen steht dann Onkel Bill, also der Bruder von Sims Mutter, vor dessen Bett.
Onkel Bill guckte so komisch. Und außerdem sehen wir ihn normalerweise immer nur an Wochenenden. Was tat er also hier um diese Uhrzeit? »Wo ist Mom?«, fragte ich. Onkel Bill kratzte sich am Bart. Direkt unter der Lippe, mitten in dem schwarzen Bart, hatte er so einen kleinen weißen Fleck. Man könnte meinen, er hätte Sahnetorte gegessen, jedenfalls will man das die ganze Zeit wegwischen. Vielleicht ist das ja der Grund, wieso er ständig neue Freundinnen hat und es nie schafft, eine dazu zu kriegen, ihn zu heiraten, damit er auch so ein Kind wie mich kriegt. »Es ist bloß für ein paar Tage.« »Was ist bloß für ein paar Tage?« Onkel Bill seufzte. »Es ginge nicht so gut, Sim. Deiner Mom.« Mir fiel wieder ein, was sie am Abend gesagt hatte. »Hat sie immer noch Kopfschmerzen?«, fragte ich. »Sowas Ähnliches. Deshalb ist sie weggegangen«, sagte Onkel Bill. »Was?« »Sie ist weggegangen, Sim.« »Wegen der Kopfschmerzen?« »Sozusagen. Obwohl, ist sie im Krankenhaus?« »Ja, in einem Krankenhaus.« »In einem nur für Leute mit Kopfschmerzen oder auch für andere Sachen?« »Hauptsächlich Kopfschmerzen.«
Tja, Sims Mutter ist in der Psychiatrie. Und Sims Sorgen, er habe sich beim Schwimmen vor der Klasse komplett blamiert, sind nun eben einer anderen Sorge gewichen, nämlich der um seine Mutter. Er muss nun zur Tante mit, der Schwester seiner Mutter, und die hat überhaupt keine Lust, auf ihn aufzupassen. Zum Glück wohnt Victoria nebenan und die hält zu Sim. Sie fand es nämlich gar nicht peinlich, dass sie ihn retten musste. Und gemeinsam grübeln sie dann nach, was mit der Mutter von Sim los ist und warum sie so Panik vor Wasser hat.
Nun heißt der Untertitel des Hörbuches: Wer die Wahrheit sucht, muss tief tauchen. Finden Victoria und Sim die Wahrheit denn heraus?
Ja, Sim erfährt sehr viel über seine Familie, was er nie ahnte. Sim lernt dann noch einiges, beispielsweise, dass es nicht so schlimm ist, etwas einzugestehen, beispielsweise nicht schwimmen zu können. Das heißt, er wird im Laufe der Geschichte reifer und erwachsener. Also ist schon sehr facettenreich und auch eigentlich anspruchsvoll für 10-Jährige und das gefällt mir durchaus gut.
Ja, und jetzt haben wir noch den Interpreten, Julian Kreis. Wie gefällt Ihnen der denn, Dorothee Meyer-Karwig?
Also er ist ja ein sehr versierter Sprecher für Jugendhörbücher. Er ist schon Mitte, Ende 30, was man ihm wirklich nicht anhört. Und ich finde, er verkörpert diesen Sim sehr gut, der mit all seinen Sorgen um seine Mutter seinen Optimismus nicht verliert und eine wirklich große Krise überwindet. Also für mich war es eine durchaus spannende Geschichte, an der ich sehr dran geblieben bin.
Also, erster Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom März für Kinder und Jugendliche. Adam Barron, Freischwimmen. Wer die Wahrheit sucht, muss tieftauchen. Der Sprecher ist Julian Kreis. Die 4 CDs dauern 5,5 Stunden und kosten 16 Euro. Empfohlen wird das Hörbuch ab 10 Jahren. Erschienen ist es bei Hörbuch Hamburg in der Edition Silberfisch. Am Mikrofon verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Karin Röder.